und herzlich willkommen bei Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Wir sind
Michael Schütt
und Sonja Böhm und wir arbeiten gemeinsam bei Bestattung Michael Schütt. Und heute ist eine besondere Folge, denn heute ist Weihnachten. Deshalb vorab, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, liebe Sonja.
Und zur Feier des Tages am knisternden Kamin sitzen wir hier mit Glühwein bzw. einem Kaffee in der Hand und befragen uns heute gegenseitig.
Eine Sonderfolge.
Eine Sonderfolge.
Wahnsinn.
Mit uns, genau.
Wir beide.
Ja. Michael.
Sonja.
Magst du dich mal ein bisschen vorstellen?
Ich mich vorstellen? Das ist schwierig. Also erstens ist es toll, dass wir uns heute jetzt gegenseitig interviewen und es ist schwierig, dir halt Fragen zu beantworten, wo du so viel schon über mich weißt. Aber mein Name ist Michael Schütt. Ich bin 50 Jahre alt dieses Jahr geworden, habe vor 3 Jahren und 1 Monat das Bestattungsinstitut Michael Schütt gegründet und habe mich erweitert vor 1 Jahr, in dem wir beschlossen haben, dass du zu mir kommst und sind jetzt seit 1 Jahr eigentlich in der Firma zusammen. Und ich glaube, dieses hier ist deine 9. Folge des Podcasts,
genau.
Sogar.
Ja.
Wahnsinn, 9 Folgen schon. Nach unserer Idee mit dem Podcast, wo wir am Anfang nicht wussten, was man überhaupt macht oder wie man es macht.
Ja.
Und jetzt ist es die 9. Folge. Wahnsinn. Zu mir, ich bin seit, ich glaube, jetzt 21 Jahren im Bestattungsgewerbe tätig.
Krass.
Paul ist jetzt noch dazugekommen, unser kleiner Labrador, der uns in der Firma begleitet und der seine ersten Ausbildungen ganz gut meistert und besteht. Der liegt gerade bei uns und schläft. Und ja, wir haben viele, viele spannende Ideen und tolle Ideen, glaube ich, zusammen entwickelt, die wir in den nächsten Jahren noch weiterführen werden, um die Firma noch auf ein anderes Level zu bringen,
genau.
Worauf ich mich sehr freue. Sonja.
Hier.
Wo du mich gefragt hast, dass ich mich einmal vorstelle.
Ja.
Stell dich doch einmal vor, bitte.
Ja, mein Name ist Sonja Böhm. Ich bin ein bisschen älter als Michael. Ich bin dieses Jahr 54 geworden. Bin seit 6 Jahren oder jetzt schon fast 7 Jahre in der Bestatterbranche tätig. Eher im Hintergrund. Und ich glaube, was mich auszeichnet, ist, dass ich so ein kleiner Tausendsasser bin. Also ich kann über Buchhaltung, Kreatives, ich habe Empathie, kann gut den Trauerdruck machen, habe die Geduld mit den Angehörigen, auch zum 10. Mal nochmal einen Trauerdruck zu ändern.
Ja, Empathie hast du.
Empathie habe ich, genau.
Eine Sache, die man in diesem Beruf, glaube ich, sehr haben sollte.
Auf jeden Fall.
Und die einfach dazu gehört, das stimmt.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Schon 1 Jahr zusammen jetzt bei Bestattung Michael Schütt, das ist
genau.
Wahnsinn, echt. Ein Jahr schon wieder um. Verrückt. Sonja, wie bist du eigentlich zum Bestattertum gekommen? Wie bist du da gelandet?
Eher wirklich durch Zufall. Ich habe vor 7 Jahren mal wieder einen neuen Job gesucht. Dazu muss ich sagen, ich habe häufiger meinen Job gewechselt. Das hatte nicht immer damit zu tun, dass ich unbedingt wechseln wollte, sondern hatte unterschiedliche Gründe. Ich war häufiger in der Theater- und der Veranstaltungsbranche tätig. Und wenn dann ein Theater insolvent wird oder geht, dann muss man halt wieder neu wechseln. So kam es, dass ich halt einfach viel aufgesammelt habe in meiner beruflichen Laufbahn. Und da bin ich halt in der Veranstaltungsbranche gewesen. Also ich habe zum Beispiel die Hamburg Freezers kennenlernen dürfen. Habe Karten verkauft bei diversen Theatern. Habe in der IT gearbeitet. Habe im Kundenservice von Parship mal gearbeitet. Und habe so mein ganzes Wissen erweitert und vergrößert. Und ich suchte also wieder einen neuen Job 2016, weil das kleine IT-Haus, in dem ich da gearbeitet habe, hatte aus Personalgründen, musste es dicht machen. Und ich durchforstete diverse Zeitungen, wie man das so macht, wenn man sucht, und stieß auf eine Anzeige von einem Bestatter. Und ich bewerbe mich immer dann, wenn ich hinter ganz vielen einen Haken machen kann.
Ja.
So, und das Einzige, wo ich keinen Haken hintermachen konnte, war Buchhaltung DATEV. Und dachte ich, na gut, ein Haken von 10. Den nicht erfüllt ist, ich bewerbe mich trotzdem und ich wurde genommen.
Wahnsinn.
Also so bin ich reingerutscht.
Klasse. Buchhaltung DATEV. Ich glaube, hätte ich das irgendwo gelesen, hätte ich mich nicht beworben, aber aber jeder hat seine Stärken und seine Schwächen.
Ja, ich habe es zumindest nicht ausgeschlossen, von
ja,
daher
klasse.
War es für mich ganz normal. Wie bist du in die Bestatterbranche reingerutscht?
Eigentlich so nicht so ähnlich wie du, aber auch reiner Zufall. Ich habe eine Zeit lang meines Lebens in Amerika gewohnt, in der Nähe von Boston. Und nach den Anschlägen von 9-11 bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Das war eine gute Zeit, wieder zurückzukommen. War lange genug in Amerika. Habe das richtige Schwarzbrot in Deutschland auch vermisst. Es war auch die richtige Zeit, wieder bei meiner Familie zu sein. Und hab dann ein, zwei andere Jobs hier in Deutschland gehabt, wovon eine Sache Veranstaltungsmanagement war, so etwas in die Richtung. Hab nebenbei, weil ich mich noch gar nicht irgendwie entscheiden konnte, in welche Richtung ich gehen will, noch beim Sicherheitsservice mitgearbeitet, also was komplett anderes gemacht. Und hab dann bei einem großen Familienunternehmen im Hamburger Westen angefangen, die mich weitsichtig damals, wie ich fand, gefragt haben, ob ich nicht Lust habe, mit denen zu arbeiten, weil sie damals schon gesagt haben, dass es vielleicht auch in die internationale Ebene geht und sie jemanden noch gesucht haben, der vielleicht die Sprache noch ein kleines bisschen besser kann und das Team einfach mit verstärken will. Und ich fand das damals eine großartige Idee, konnte mich aber so die ersten Tage gar nicht damit anfreunden und habe dann, ich glaube, 2 Tage damals so Probe gearbeitet und wurde dann oder habe mich dann dazu entschieden, mit der damaligen Geschäftsführung zusammen, dass ich erstmal in den technischen Bereich gehe und bin dann nach, ich glaube, 1,5 Jahren in den technischen Bereich, 1,5 Jahre, bin ich dann ins Büro gekommen, um dann Gespräche auch zu führen mit Angehörigen und all das und habe sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich ein wahnsinnig spannender Beruf ist und ich hatte sehr viel Glück mit der Firma, für die ich damals gearbeitet habe, die mir wirklich alles beigebracht haben, was ich heute auch kann und ich glaube, die mir auch beigebracht haben, wie man ein sehr, sehr guter Bestatter ist und worauf man achten soll und wie man die Empathie auch richtig einsetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist heutzutage eine extremst wichtige Sache und ich bin diesem Bestattungsinstitut noch zu großem Dank verpflichtet, denn ich bin der Bestatter, der ich bin, durch dieses Bestattungsinstitut.
Ja, den kann ich mich nur anschließen.
Ja.
Weil dort haben wir uns ja auch kennengelernt.
Dort haben wir uns kennengelernt, das stimmt.
Und alles, was ich über Bestattungen kennengelernt habe, habe ich halt auch dort aufgesammelt.
Ja, großartiges Team, tolle Firma. Dann kam es aber so vor einigen Jahren, dass ich mich nochmal anders orientiert habe und dann relativ schnell die Entscheidung gefallen ist, dass ich nochmal mein eigenes Glück probiere mit meiner eigenen Firma und nochmal ein kleines bisschen andere Wege gehe. Und bis jetzt, nach 3 Jahren und 1 Monat, kann ich sagen, es klappt ganz gut.
Eine Angestellte ja, mehr.
Genau.
Fantastisch.
Schön, dass du da bist, Sonja.
Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch, fast zum Einjährigen.
Fast übrigens. Zum Einjährigen, genau. Fehlen noch ein paar Tage. Was reizt dich an dem Beruf?
Das ist, glaube ich, jeder Bestatter würde fast das Gleiche sagen. Es ist ein extremst vielseitiger Beruf. Es ist nicht so, dass man den ganzen Tag im Büro ist zum Beispiel. Natürlich gibt es Tage, wo man auch nicht das Büro verlässt, aber es sind halt Tage dabei, wo man zu Angehörigen nach Hause fährt, weil man dort die Gespräche hat. Es gibt Tage, wo man auf dem Friedhof ist zwischendurch und Trauerfeiern mit abhält, Familienangehörige begleitet. Es gibt Tage, wo man zum Standesamt fährt oder zu einem Gesundheitsamt, weil noch irgendwas geregelt werden muss. Also es ist extremst vielseitig und es ist immer, finde ich, kein Tag ist wie der andere. Und es ist immer so ein bisschen diese Spannung dabei, was passiert heute. Mhm. Und jeder neue Sterbefall ist auch eine neue Art Herausforderung. Mhm. Weil man weiß nicht, wie Familienangehörige oder Angehörige auf den Tod reagieren. Und die Reaktionen von Angehörigen sind immer unterschiedlich. Sie sind niemals böse oder uns gegenüber böse, aber es ist halt eine Herausforderung für jeden. Und darauf zu reagieren und die richtigen Mittel zu finden und die richtigen Hilfestellungen zu geben und die richtige Begleitung zu finden, ich glaube, das macht den Beruf so spannend und das treibt mich an, jeden Morgen diesen Beruf auszuüben.
Ja.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das merkst du jetzt auch immer mehr. Du hattest vorhin am Anfang gesagt, dass du eher im Hintergrund bist, das ist eigentlich ja jetzt nicht mehr so.
Stimmt.
Wir machen die Trauerfeiern zusammen, gestalten diese zusammen, du begleitest die Angehörigen auch bei Ohrenbesetzung. Von daher wirst du wahrscheinlich fast das Gleiche sagen, was ich sage, wenn ich dich fragen würde, was treibt dich an, diesen Beruf auszuüben?
Ja, ähnlich. Wie gesagt, ich habe ihn 6 Jahre lang eher vom Backoffice kennengelernt und man hat mich um Hilfe gebeten, wenn Not am Mann war, Trauerdruck zu machen oder was zu setzen oder kannst du mal eben dich kümmern? Und da hat es mich gereizt, dass jede Familie wirklich anders war. Also natürlich ist Trauerdruck gestalten. Es gibt bestimmte Schemen, die mehr oder minder mal gleich sind. Also man setzt den Namen des Verstorbenen halt groß rein, weil um ihn geht es ja. Aber alles drumherum kann sehr kreativ sein. Und das hat mich immer gereizt und auch die Korrespondenz damit. Und jetzt ist es halt so, dass ich in diesem Jahr sehr viel halt auch auf Trauerfeiern oder bei Beisetzungen war und habe so auch die ersten Male die Angehörigen vor Ort dann mitbekommen. Ja. Also natürlich kriege ich sie auch mit, wenn sie bei uns reinkommen und das Gespräch stattfindet, aber so, ich habe jetzt den Rundumblick mehr oder minder. Oder das,
und ich glaube, Angehörigen sind nochmal fast immer noch ein bisschen anders bei der Trauerfeier oder bei der Beisetzung, als wenn sie das erste Mal bei uns sind. Ja. Ich glaube, dieser Tag der Trauerfeier oder der Beisetzung ist nochmal so richtig bewusst bei den Angehörigen, dass es jetzt tatsächlich um Abschied geht.
Ja.
Und ich glaube, da sind sie halt nochmal anders. Und das dann auch zu sehen, finde ich extremst wichtig auch für
also A, sind sie nochmal anders und B, glaube ich auch, dass so eine Trauerfeier, sofern sie denn Sinn macht, also wenn ich da als einziger Angehöriger übrig bin und der Elternteil verstorben ist und die ganzen Freunde von dem Elternteil auch nicht mehr da sind, dann macht natürlich eine Trauerfeier keinen großen Sinn mehr.
Ja.
Aber ich finde es halt, eine Trauerfeier ist halt, wenn genügend Leute da sind, die einen gedenken und die sich nochmal erinnern, dann ist das ja eine tolle Sache, Abschied zu nehmen und sich nochmal an diese Person zu erinnern.
Ja, ist es auch.
Ich glaube, da kann man noch kreativer werden, das nicht, aber ich glaube, es wird in Zukunft kreativer, weil jetzt sterben sozusagen die Generation unserer Eltern, die sind es noch so gewohnt und die jetzige Generation ist ja schon aufgewachsen oder vielmehr mit
Berührung zum Tod eigentlich.
Mit Berührung zum Tod, aber auch mit so kreativen Sachen und sagen, ich hätte aber gerne PowerPoint. Ja. Mit Fotos.
Was eigentlich schon fast wieder alt ist.
Was schon fast wieder alt ist.
Eine PowerPoint mit Fotos ist fast schon wieder alt, finde ich.
Genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas noch wieder mehr passiert. Also dass dann einfach nicht nur ein Bild da steht, sondern dass da Slides ablaufen, wo mehrere Lebenslagen sind oder wo die Trauerrede mit Fotos begleitet wird oder so.
Ja, also ich glaube auch, die Zeit von Corona hat dieser ganzen medialen Sache in einer Trauerfeier oder im Bestattungswesen generell, kann man sagen, gut getan. Das hört sich mal so blöd an, aber
vorangetrieben,
sind ja schon,
auf jeden Fall,
schon dabei gewesen, in den Corona-Zeiten auch plötzlich Trauerfeiern per Videostream zu in die Welt zu senden, weil halt keiner mehr an Trauerfeiern teilnehmen konnte oder an der Beisetzung generell.
Ja.
Also von daher, es hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Und auch wenn wir auf unser kleines Unternehmen gucken, finde ich schon, dass wir alles, was Medien betrifft, weit, weit vorne sind. Durch unser Gedenkportal, durch Abmeldeportale und all diese Dinge, die wir unseren Angehörigen so mit an die Hand geben.
Ja.
Und das hat sich schon sehr gewandelt. Eine PowerPoint schon Ewigkeit nicht mehr gehabt, aber wie du sagst, durch verschiedene Sachen, die man bei Trauerfeiern jetzt schon regeln kann und medial darspiegeln kann, ist es Wahnsinn, was sich im Moment tut in der Hinsicht. Jemand ganz Bekanntes für mich, oder nicht ganz Bekanntes, aber für mich sehr Wichtiges in meinem Bestattertum, hat mir irgendwann mal gesagt, man kann die Bestattung nicht neu erfinden.
Mhm.
Und dem gebe ich auch immer so weit recht, dass ich sage, klar, es gibt eine Erdbestattung, es gibt eine Feuerbestattung, also die Urnenbeisetzung. Was denkst du dabei? Also wenn man heutzutage sagt, man kann die Bestattung nicht neu erfinden, stimmt das? Stimmt das nicht?
Ich finde, das stimmt. Eine Beisetzung ist eine Beisetzung. Ob ich jetzt als Urne, also als kremierter Mensch in die Erde gehe oder in die See oder als Ganzes hinuntergehe oder ganz neu als Reerdigung, also mich kompostieren lassen, was ja einfach nur die Beschleunigung ist des Verwesungsprozesses.
Ja.
Aber ich brauche immer noch einen Platz, wo meine Überreste beigesetzt werden.
Ja.
Und das kann ich erstmal Stand jetzt nicht ändern. So, dass ich darf die Asche nicht mit nach Hause nehmen und in meinem Garten verstreuen.
Ja.
Also eine Bestattung oder Beisetzung bleibt immer eine Beisetzung. Aber was ich ändern kann, ist, wie ich den letzten Schritt plane. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich, also je nachdem, wann ich versterbe, weiß man ja zum Glück nicht. Ich möchte gerne, dass es eine große, ich möchte gern eine große Party haben.
Ja.
Also ich möchte, dass, natürlich dürfen alle traurig sein und sich meiner gedenken. Und ich bin mir gewiss, bei den Leuten, wo ich im Herzen bin, da werde ich auch bleiben. Aber ich möchte dass danach eine große Fete stattfindet und alle tanzen und singen und wir nochmal Lieblingslieder hören oder so.
Ja.
Entweder meine oder auch deren. Ein tolles Fest zum Erinnern.
Ja. So wird es ja auch heutzutage schon sehr, sehr oft beschrieben, ne? Fest des Lebens und nicht eine Trauerfeier oder so etwas in die Richtung. Womit ich mich manchmal noch ein bisschen schwer tue, weil ich vielleicht, keine Ahnung, so lange schon in der Bestatterwelt unterwegs bin, und das schwer finde, so auszudrücken, weil es ja immer noch um einen Abschied geht. Und natürlich darf man dabei traurig sein und nicht nur darf, sondern man sollte. Und es ist gut, dass man auch trauert und weinen kann. Aber Fest des Lebens nach der Trauerfeier oder nach der Beisetzung finde ich auch eine schöne, schöne Sache. Ich hoffe, dass es dann auch im Sommer ist und es gutes Wetter ist.
Schauen wir mal. Kann man es so legen, dass es dann da ist.
Ja.
Also, dass die Beisetzung dann schon stattfindet, wann immer es passiert. Und die Feier kann dann ja auch so gelegt werden, dass es ein schöner Tag ist oder zumindest eine schöne Jahreszeit.
Ja.
Wie der Tag sich dann gestaltet, ist ein bisschen schwer vorherzusehen. Ja.
Ich habe gerade festgestellt, dass wir in unserem Gespräch, wo wir uns gerade hier so nett gegenüber sitzen und der Kamin brennt und wir unseren Glühwein bzw. Kaffee haben, sagen wir auch immer mal wieder, ich glaube. Ich glaube das irgendwie. Mhm. An was glaubst du?
Ja. Ich glaube an Gott.
Okay.
So, das kann ich schon mal fest sagen. Mal mehr, mal weniger.
Mhm.
Ich glaube auch, das ist völlig normal, dass es da Zyklen gibt. Aber ich bin christlich erzogen worden und ich glaube, das kann ich auch nicht so easy peasy abschütteln.
Ja.
Deshalb bin ich auch immer noch steuerlich in der Kirche, also ich zahle Kirchensteuer. Denn der Gedanke, dass ich sage, nee, will ich nicht, da kann ich Geld sparen, ist mir zuwider. Weil ich habe die Kirche kennengelernt als einen Punkt, wo es eine, je nach Gemeinde natürlich, aber ich habe eine Gemeinde gefunden, wo das eine Zeit lang wirklich toll war für mich. Ich bin jetzt nur noch weiter in den Westen gezogen und deshalb ist es schwierig, nach Harburg zu kommen.
Ja, das stimmt wirklich. mit dem Auto durch den Elbtunnel ist immer eine gute Idee.
Ja, oder auch mit der Bahn. Super Idee. Einmal über die Elbbrücken. Für mich ist die christliche Gemeinschaft, wenn man sie dann so lebt, wie ich sie dort kennengelernt habe oder auch wie ich sie in meiner Heimatgemeinde, wo ich konfirmiert und getauft wurde, kennengelernt habe, ist sie fantastisch.
Mhm.
Und auch die Pastoren, die ich kennenlernen durfte bis jetzt, und da sind schon einige, die ich kennenlernen durfte, weil ich einmal im Jahr seit fast 20 Jahren nach Ratzeburg fahre, ins Pastoralkolleg. Das Pastoralkolleg ist die Fortbildungsstätte für Pastoren.
Okay.
Und da darf ich im Sommer einmal im Jahr bei der Familienwoche teilnehmen als Spiel- und Theaterpädagogin. Diese Schön. Ausbildung habe ich vor 24 Jahren abgeschlossen. Und deshalb
natürlich hast du das. Eine Sache, die du irgendwo noch dazu hast.
Genau.
Dazu sei unseren Hörern einmal gesagt, egal was man fragt, eigentlich hast du diese Ausbildung oder du hast es auf jeden Fall schon mal gehört oder ansatzweise gemacht.
Genau, oder ich habe es mir autark beigebracht.
Sehr schön.
Genau, aber in dem Fall habe ich wirklich die Basisausbildung der Spiel- und Theaterpädagogik und seit 2000 oder 2002, ich weiß es nicht mehr genau, bin ich einmal im Jahr in Ratzeburg und begleite Kinder zu bestimmten Themen. Unterschiedliche Themen, das können Theaterthemen sein oder halt aber auch künstlerische Themen, aber immer mit dem Hintergrund von Gott und dem Glauben.
Ja.
Und ich stelle immer fest, es gibt so fantastische Pastoren.
Viele.
Viele.
Aber wie in jedem Berufszweig.
Genau. Aber die ich bis jetzt so kennenlernen durfte, ich fand sie fantastisch, mit tollen Ideen. Punkt.
Ja.
Und deshalb, ja, ich glaube an Gott. Mal mehr, mal weniger. Es gibt Phasen, wo ich eher ein bisschen weg bin, dann drifte ich wieder hin.
Ich finde das gut gesagt mit diesem Driften und mal mehr und mal weniger oder so in die Richtung. Und so wie du bin ich auch christlich erzogen worden und ich bin hier in Rissen tatsächlich im alten Rissener Krankenhaus noch geboren, bin hier aufgewachsen, bin hier auch getauft worden. Es gab früher noch so eine kleine Kapelle im Isarpark Herbigretter dort hinten. Da war noch das evangelische Jugendzentrum, glaube ich, hieß das. Und da gab es noch eine kleine Kapelle und dort bin ich getauft worden. Ich bin hier konfirmiert worden in der Kirche in Rissen. Und bin dann aber tatsächlich eines Tages aus der Kirche ausgetreten. Das hatte verschiedenste Gründe und der Grund Geld war nie dabei, sondern eher die Hinterfragung damals der Kirche und der Pastoren, denen ich begegnet bin.
Mhm.
wo ich nicht der gleichen Meinung war und wo ich einige Sachen erlebt habe, die ich persönlich nicht schön fand. Ja. Das mag jeder für sich immer selber entscheiden, aber die ich nicht gut fand und wo ich halt für mich einen kleinen Strich gezogen habe.
Ja.
Und das ändert sich gerade wieder bei mir. Also ich bin nicht, dass sich das jemals geändert hat, dass ich christlich bin oder nicht christlich bin. Ich bin christlich und ich glaube an Gott. Aber es ändert sich gerade für mich, dass ich gerne wieder mehr, so ein kleines bisschen mehr tätig werde in der Kirche und mal gucke, wohin das geht. Und finde, dass wir im Moment ein tolles Pastorenteam hier in Hamburg-Grissen jetzt haben,
ja,
die sich wirklich sehr viel Mühe geben und anstrengen, Kirche mal wieder zu dem zu machen, was es sein sollte, nämlich für die Gemeinde, für die Gemeinschaft. Und dass es das aber nur sein kann, wenn wir alle selber mit anpacken und das, ja, auch sehr deutlich sagen und tun. Und das finde ich gut, dass es so offen angesprochen wird. Und nur dann kann es auch, glaube ich, klappen. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was da passiert und bin dann auch tatsächlich am Überlegen, ob ich mal wieder in die Kirche so richtig eintrete.
Ja.
Ja, genau.
Das mit dem Gemeinsam, also ich finde gerade in der Kirche ist immer dieses berieseln lassen. Also ich gehe in die Kirche und höre dann eine Predigt und ich lasse mich berieseln.
Ja.
Aber sich mal zu hinterfragen und zu fragen, wie würde ich Kirche leben wollen? Und wenn ich dann darauf eine Antwort habe, dann kann ich mich auch wirklich einbringen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in Harburg kennengelernt, ja, habe. So als Beispiel, die haben einen Gottesdienst entwickelt, der hieß Welcome-Gottesdienst. Der fand auch gar nicht in der Kirche statt, sondern fand in einer Schulaula statt. Und war für kirchenferne Menschen oder dahin ausgerichtet, ja, für kirchenferne Menschen. Und diese Gottesdienste waren immer voll. Da, okay, waren 200 bis 300 Personen da, jedes Mal. Es wurde dann auch noch ein Mittagessen angeboten, weil es fing auch nicht um 10 an, sondern um 11, war also ein bisschen Moderator. Also es war Live-Musik dabei, aber halt nicht Orgel, sondern es war eine Band dort mit modernen christlichen Liedern, wo man mitschmettern konnte.
Ja.
Es wurde gerne das Thema nochmal anders aufgegriffen, nämlich in Form eines Theateranspiels zum Beispiel, oder es wurde ein Gedicht vorgetragen oder jemand hat ein Erlebnis erzählt, was in dieses Thema mit hineinpasste. Also es wurde immer noch ein anderer Sinn oder ein anderer Gedanke mit aufgenommen. Mhm. Und also einer der Titel, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist die 7 schönsten Frisuren zum Gottesdienst. So. Und das finde ich einfach genial, weil es hatte auch einen christlichen Hintergrund und natürlich wurde auch über Gott und den Glauben gesprochen, aber es war halt nicht über Moses 1,1 oder so, was auch wichtig ist,
ja,
sondern es wurde halt einfach auch mal alltagstauglich drüber gesprochen.
Sollte es auch sein.
Ja. Daher kenne ich zum Beispiel Klaus. Klaus kenne ich schon lange.
Oder war es der erste Podcast?
Das ist die erste Folge. Podcast, also wer die noch nicht gehört hat,
genau,
gerne nochmal skippen, ja, auf zu Klaus. Ja. Fantastischer Pastor, finde ich nach wie vor. Und er hat in einem auch mal ganz deutlich über Depressionen gesprochen, weil er selber betroffen war.
Ja.
Oder ist nach wie vor.
Ja.
Und es war ein so berührender Gottesdienst und so toll. Und ich finde, man kann, das geht, finde ich, für uns, für alle Menschen, aber auch für Menschen wie uns, die im Bestatterwesen sind oder halt auch Pastoren, damit machen wir uns menschlich.
Ja.
Wenn wir mal über sowas sprechen.
Sind wir ja auch Menschen, oder?
Genau.
Also ich immer wieder.
Ja.
Und ich glaube, dass, also wo wir gerade auf da hinkommen, ich weiß nicht, wie es dir gefällt. Ich habe nur für mich festgestellt, dass es wirklich, diese Menschlichkeit spiegelt sich bei uns auch wieder, dass wir keinen Schwarz tragen. Also so gar nicht. Und tatsächlich auch Gespräche mit Angehörigen in unseren normalen menschlichen Kleidung machen. Natürlich ein kleines bisschen hübscher vielleicht oder so, aber auch Turnschuhe gehören dazu.
Ja.
Und natürlich gehen wir auf den Friedhof in schwarzen Anzügen und bei Kirchenfeiern, wenn das denn gewünscht ist von den Angehörigen.
Ja.
Ich hatte jetzt letzte Woche gerade ein Gespräch. An dem Tag warst du nicht da, da war ich abends mehr bei der Familie.
Ja.
Und ich erkläre das ja dann immer einmal ganz kurz am Anfang, warum ich nicht im schwarzen Anzug komme. Und die Familie hat gesagt, das ist uns gar nicht aufgefallen. Und das ist für mich so dieses, das ist der richtige Weg. Obwohl ich das am Anfang sehr hinterfragt habe und auch selber mich hinterfragt habe, ist das wirklich der richtige Weg, keinen kompletten schwarzen Anzug immer mit Krawatte zu tragen. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Und ich glaube, die Kunden sehen das auch so und empfinden das auch so. Man muss es halt auch erklären, menschlich erklären, dass wir halt auch Menschen sind.
Genau. Für unser kleines Unternehmen passt es halt.
Es passt total und es passt auch so, dass wir denen auf diese Art halt menschlich helfen können. Ja. Und ja, also ich glaube, es ist diese Menschlichkeit ist dabei, nicht aus den Augen zu verlieren.
Muss man auch dazu sagen, wir sind jetzt beide kein Mensch, die Quietschi-Farm tragen.
Genau, richtig. Also ja, so also wir tragen kein Orange oder Gelb oder irgendwie sowas in die Richtung.
So Neon-Orange.
Vielleicht sollten wir das nächsten Sommer mal machen.
Spannend. Gibt es eine Beisetzung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Eine Beisetzung, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, es gibt nicht die eine Beisetzung, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Und wenn ich jetzt über Beisetzungen, die mir in Erinnerung geblieben sind, was sage, dann meine ich jetzt nicht nur die letzten 3 Jahre, sondern ich meine tatsächlich dann die gesamte Zeit, die ich Bestatter sein darf oder in diesem Beruf tätig sein darf. Und da gab es viele, viele tolle Erlebnisse. Es waren einige sehr, sehr große Bestattungen dabei, wo wir als gesamtes großes Team viel geleistet haben und diese Abschiedszeremonien und Feiern dann zu einem Erfolg gemacht haben, wie ich finde. Und die, glaube ich, allen, die zu dem Zeit in dem Team waren und da mitgewirkt haben, immer in Erinnerung bleiben werden. Und es gibt aber auch diese ganz kleinen Sachen, wo man vielleicht zu zweit mit einem Hinterbliebenen zusammen an der Grabstelle steht und tatsächlich nochmal die Hand hält, weil diese Person dieses Händehalten dann gerade braucht. Und das sind sehr, sehr intime Momente. Ich erinnere mich an eine Bestattung, wo eine damalige Auszubildende in dem Betrieb eine Kinderbestattung gemacht hatte und gefragt hatte, ob ich da mitkomme zur Beisetzung. Und ich war dabei, aber im Hintergrund, weil sie das gerne alleine auch weiter durchführen wollte. Und sie das fantastisch gemacht hat und danach dann aber ganz doll geweint hat. Und wir dann halt einen sehr persönlichen Moment hatten, um nochmal darüber zu sprechen und dass es auch völlig okay ist und dass diese Tränen auch danach raus müssen. Und natürlich gibt es Momente, wo wir als Bestatter sehr, sehr traurig sind oder mitfühlend sind oder nicht mitfühlend, aber sehr betroffen sind von dieser Gesamtsituation und dass wir dann in dem Moment dann trotzdem den Überblick behalten müssen, aber danach vielleicht auch mal zusammenbrechen ist das falsche Wort, aber dann auch mal eine Träne vergießen, weil das vielleicht ein trauriger Sterbefall war. Besonders gerne erinnere ich mich an Familien, die ich begleiten durfte, die dann vielleicht wiedergekommen sind und eine zweite und sogar dritte Bestattung gemacht haben und dann auch nach einem selber fragen, wo man weiß, okay, man macht die Sachen richtig, das Vertrauen ist da, das ist etwas sehr Schönes und es gibt Familien, mit denen ich tatsächlich befreundet bin, wo sich eine Freundschaft entwickelt hat über Jahre hinweg, die ich weiterhin begleiten darf und das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Bis jetzt zu vor einigen Wochen, wo wir die erste Bestattung gemacht haben, wo Paul mit angefragt wurde, was unser kleiner schwarzer Labrador ist, der jetzt mal gerade 8 Monate alt ist.
Und klein ist ein bisschen untertrieben.
Klein ist untertrieben, wiegt jetzt schon seine fast 23 Kilo. Aber das ist für mich dann auch wieder der richtige Hinweis, dass wir es da richtig machen und dass es die richtige Idee war. Und es gibt schon Firmen, die Hunde auch haben. Und die Idee, dass wir Paul aber auch mitnehmen, aktiv mit anbieten, dass er da ist, sowohl bei den Gesprächen als auch bei den Beisetzungen und er auch dafür seine Ausbildung bekommt, ist, glaube ich, genau das Richtige. Und ich fand, es war eine wundervolle Beisetzung, die wir in einem Waldstück hatten, wie du ja weißt, wo du auch dabei sein durftest oder wo du dabei warst. Und wo sowohl der Hund des Angehörigen dabei war, als auch Paul dabei war. Und ich fand, es war extremst interessant zu sehen, wie die beiden Hunde sich verändert haben, die vorher noch gespielt haben bei dem Parkplatz oder wo wir uns getroffen haben, bis zu dem Moment, wo wir die Urne still zur Grabstelle getragen haben und die Hunde sich plötzlich so ein bisschen anders verhalten haben und an der Grabstelle wirklich komplett anders verhalten haben. Und das war ein sehr, sehr toller, inniger Moment. Und von daher, um deine Frage so abschließend zu beantworten, gibt es diesen einen Moment oder diese eine Bestattung, an die ich mich gerne zurückerinnere oder die mir im Gedächtnis geblieben ist? Nee, es gibt ganz viele, die mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben sind. Und genauso gibt es auch welche, wo man dann sagt so, oh Mann, das war eine sehr, sehr schwierige Bestattung. Sowohl vielleicht von den Umständen her, als auch von den Angehörigen her oder von den Gästen her. Das gibt es natürlich auch. Aber es sind mir sehr, 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 sehr viele in sehr guter Erinnerung geblieben. Und das, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, das macht diese Vielfalt unseres Berufes aus. Dass es halt so unterschiedlich viele schöne Dinge gibt, über die man da nachdenkt. Und dafür liebe ich das auch, dass wir gerade so miteinander sprechen und man nochmal so zurückdenkt, dann ist ja schon eine lange Zeit, die wir beide in diesem Beruf sind. Und wenn man das dann nochmal sich so vor Augen hält, was man schon alles so erlebt hat in diesem Beruf und was man schon alles mitmachen durfte, ist schon verrückt.
Ja,
und eine tolle Sache, ja. Ja. Aber Sonja, jetzt bist du schon 6, 7 Jahre dabei?
Fast 7, ja.
Fast 7 Jahre. Was würdest du anders machen? Was wäre deine Herangehensweise an eine Bestattung, wo du sagen würdest, das möchte ich anders machen, außer das, was du vorhin erzählt hast mit ich möchte nochmal eine Feier danach haben? Oder gibt es bestimmte Dinge, die du auch nach der Phase der Beratung der Angehörigen, Trauerfeier, Beisetzung, was kommt dann zum Beispiel machen würdest?
Ich würde mir wünschen, dass man danach nochmal die Möglichkeit oder auch manchmal die Zeit findet, das ist ja auch manchmal ein Faktor, dass man sich nochmal mit den Angehörigen austauscht. Wie geht's ihnen jetzt? Wie fühlen sie sich jetzt? Gibt es noch irgendetwas, wo wir unterstützen können? Sowas wünsche ich mir. Momentan ist es wirklich so, dass man ja durchaus, man hat was abgeschlossen.
Ja.
Also abgeschlossen in Form von, man hat die Beisetzung erledigt, die Urkunden sind da. Und damit ist das Bestatten an sich erstmal abgeschlossen. Aber das heißt ja nicht, dass das dann wirklich abgeschlossen ist und schon gar nicht für die Angehörigen. Weil da ist es ja ganz häufig so, dass bis zu der Bestattung oder bis zur Beisetzung, die müssen ein Bild organisieren, die müssen vielleicht Kleidung noch organisieren, die müssen überlegen, wen will ich einladen, wenn dann eine größere Trauerfeier ist oder wen muss ich überhaupt alles einladen. Die sind also erstmal sehr beschäftigt.
Ja.
Und ich glaube, nach der Beisetzung, nach dem Abschied, nachdem ganz klar bewusst ist, die Urne, der Sarg geht in die Erde, das war's. Dass man da einen Weg findet, dass man nochmal irgendwie sie auffängt. Ich habe noch keine Ahnung. Ich möchte keine Trauergruppe machen. Ich weiß, da gibt es in unserer Gegend gute und viele, oder nicht viele, aber es gibt gute. Das würde uns auch viel zu sehr überfordern, weil da
zurzeit noch.
Zurzeit noch. Mal gucken, wo es hingeht.
Ja. Ich glaube auch, das ist gar nicht so, wenn ich das eben richtig verstanden habe, gar nicht so genau das, was du meinst, eine Trauergruppe oder so etwas in die Richtung. Denn das gibt es ja tatsächlich. Sondern
genau.
Ich hatte gerade so dieses Bild vor mir, als du das gesagt hast. Ich weiß auch gar nicht, wie man das richtig nennen soll. Bestattungsnachbearbeitung oder sowas in die Richtung, weil es gibt ja tatsächlich immer noch viele, viele Dinge zu erledigen und zu machen und zu tun danach. Und obwohl wir ja schon bei den Angehörigen nachfassen, so 1, 2, 3 Wochen später nochmal, sei es durch einen persönlichen Anruf oder wenn wir unsere Endabrechnung schicken, die ja dann auch dazu kommt, das da drin nochmal erfragen, wenn noch irgendwas sein sollte, bitte geben Sie uns wirklich Bescheid, denn wir sind da, das gehört zu unserem Berufsfeld dazu. Trotzdem ist es ja so, dass diese Nachbearbeitung eines Sterbefalls dauert, so wie ich es festgestellt habe in meiner Familie bei einem Sterbefall, bis zu 1,5 Jahre danach.
Ja.
Und so lange wird man immer wieder konfrontiert damit. Die Zeiten werden so, oder die Pausen werden so ein bisschen länger von dem, wo man konfrontiert wird. Aber es kommt dann immer doch nochmal. Es kommt noch was vom Finanzamt, es kommt noch was vom Nachlassgericht, es kommt eine Wohnungsauflösung, es kommt Umschreibung von vielleicht Immobilien oder von Bankkonten und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Erinnerung dann immer wieder an diesen Sterbefall ist schon etwas, woran man arbeitet. Es gibt ja dafür auch diese, oder es gibt dafür die Gedenktage und Erinnerungstage, die ja auch verschiedenst angeboten werden. Aber ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit dieser Nachbearbeitung eines Sterbefalls oder die Nachbearbeitung von unserer Seite aus als Bestatter für die Angehörigen.
Genau.
Und das ist eine schöne Sache eigentlich, ja.
Ja. Ich bin momentan viel am Überlegen, was können wir anbieten? Wo können wir Verknüpfungen schaffen? Ich wünsche mir, dass man für danach noch Möglichkeiten schafft oder Angebote schafft für Hinterbliebene.
Mhm.
Zum Beispiel für Ehepartner, die auf einmal alleine sind.
Mhm.
Und
da, liebe Sonja, ich unterbreche dich jetzt einmal ganz kurz, verrate noch nicht zu viel, denn wir haben ja da eine Sache, die wir so im Hintergrund am Plan sind.
Genau.
Und viel am Überlegen sind und ich glaube immer noch, dass es eine fantastische Idee ist. Und ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, dass 2025 das Jahr wird, wo wir das so ein bisschen aufbauen können.
Ja.
Und ein bisschen näher an diese Sache herankommen, wie wir das verknüpfen können mit anderen
genau.
Sachen, die wichtig sind. Ja.
Genau. Und da zu gucken, was gibt's denn in unserer Umgebung?
Ja.
Und die Angebote einfach mal mit aufzeigen und sagen, da gibt es immer ein Café. Da wird immer am ersten Mittwoch ein Café, ein Spielecafé veranstaltet. Mhm. Dass man den Menschen sagt, hier, ihr seid nicht allein. Also natürlich seid ihr vielleicht gerade mit eurer Trauer allein, aber da sind auch Menschen, die kommen da auch hin.
Ja.
Trau dich.
Sehr schön.
Du hast ja schon über Paul gesprochen.
Ja.
Unseren kleinen Labrador, der im April, nee, im März ein Jahr wird.
Ja.
Wenn er ein Jahr wird, wird einiges mehr passieren. Also du hast schon gesprochen, er wird ausgebildet.
Ja.
Aber was ist der Plan für ihn ab März oder kurz danach?
Also der Plan für Paul ist tatsächlich, dass er jetzt genauso gut, wie er die Welpenschule bestanden hat vor einigen Wochen, ist er jetzt in der Ausbildung für Junghunde und wird da so ein bisschen mehr gefordert, was sehr viel Spaß bringt. Und Paul wurde ja damals in diesem Wurf der Züchterin, wurden ja schon Wesentests gemacht mit den Hunden, wie wir wissen. Und Paul wurde tatsächlich für uns ausgesucht oder für mich ausgesucht, aufgrund dessen, was halt mein Traum ist, mit Paul zusammen zu erreichen. Und es ist ja nicht nur die Ausbildung für Paul, sondern auch mit für mich, dass Paul ein Therapiehund wird, ein Therapiehund und auch die Ausbildung zum Therapiehund bekommt, die ganz klassische Ausbildung. Und obendrauf möchte ich gerne, dass er eine weiterführende Ausbildung bekommt, die tatsächlich jetzt im Ausland angeboten wird, zum Beispiel in Großbritannien, und dass er tatsächlich zum Trauerbegleithund mit ausgebildet wird. Und wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Das ist eine schwierige Ausbildung, sowohl für Mensch als auch für Hund. Und es ist eine langwierige Ausbildung. Ja. Sie dauert, ich glaube, ein Jahr, anderthalb Jahre ungefähr. Darf auch erst begonnen werden, wenn er mit seiner ersten Pubertät durch ist. Also wenn er ein Jahr alt ist, darf man langsam anfangen mit dieser Ausbildung. Und ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg. Und ich glaube, Simone, so heißt die Züchterin, hat mit ihrem Team genau die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, ich wusste es von Anfang an,
dass es Paul wird.
Aber dass das dann dadurch nochmal bestätigt wurde, ist einfach fantastisch. Und Paul ist, glaube ich, genau der richtige Hund für diese Aufgabe. Und ich glaube, er wird das sehr, sehr gut machen. Er ist ein kleiner frecher Zeitgenosse im Moment, der aber tatsächlich, wenn Angehörige da sind, wie vorhin schon geschildert, auch bei Beisetzung dabei ist, und ich glaube, er war bei zwei Beisetzungen bis jetzt dabei, ändert sich schon sein Wesen und er weiß schon, dass da was Besonderes passiert und dass er daraufhin noch weiter ausgebildet wird, ist, glaube ich, eine sehr schöne Sache und eine tolle Herausforderung. Traum ist es, dass Paul dann vielleicht später mal tatsächlich auch Kinder bei der Beisetzung begleitet und sich um diese Kinder kümmert vielleicht. Es ist auch eine schöne Sache, aber das wäre mein Traum tatsächlich, dass er das in die Richtung nachher macht. Und da freue ich mich sehr auf die ganzen Sachen, die da kommen in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja.
Wird bestimmt auch sehr, sehr anspruchsvoll, aber anspruchsvoll soll ja gut sein.
Genau. Ja, ich kann es nur bestätigen. Also ich mag den kleinen Kerl auch sehr gerne. Dadurch, dass ich ihn werktags ja auch mehr oder minder 8 Stunden um mich herum habe, das ist schon ein kleiner, fantastischer Kerl.
Wäre ja auch nicht anders gegangen, wenn du nicht deine Einwilligung gegeben hättest.
Das stimmt.
Das war ja schon ein großer Schritt, in Anführungszeichen, auch für mich. Einen Hund zu haben ist ja tatsächlich, musstest du tatsächlich deine Einstimmung geben dazu. Erstens natürlich zu fragen, ist es okay, wenn ein Hund da ist. Aber auch durch meinen gesamten Familien- und Freundeskreis musste ich erstmal komplett mit abchecken, dass ich auch jemanden habe für Paul, wenn ich mal unterwegs bin. Und sowas kommt immer häufiger vor, dass man auch mal unterwegs ist, oder nicht immer häufiger vor. Ich habe mein ganzes normales Leben und nicht überall kann man einen Hund mit hinnehmen.
Mhm.
Und nicht überall ist es auch angebracht, einen Hund mit hinzunehmen. Und dafür ist es aber toll, meine Familie zu haben und diesen Freundeskreis zu haben und dich zu haben, die sich dann um Paul kümmern. Und so ist Paul auch aufgewachsen. Er liebt, glaube ich, alle Menschen, die um mich herum sind, und hat, glaube ich, schon 3-4 verschiedene Häuser, wo er wohnt.
Ja.
Ja, das ist ganz witzig. Man sieht uns ja im Podcast nicht, sondern wir gucken beide gerade nach rechts, da wo Paul auf der Couch liegt vor dem Kamin und gerade schläft, während es langsam dunkel draußen wird und die Weihnachtsbeleuchtung draußen wieder angeht.
Genau.
Also schon, niedlich zu sehen, wie er da als kleiner Schwarze
klein
Ja, klein ist er auch nicht mehr. Naja.
Also der kam als Dreihand groß zu uns.
Ja, gerade ebenso, genau.
Jetzt kriegen wir ihn nicht mehr hochgehoben. Also richtig. Ich nicht mehr.
Ja, 23 Kilo, wie gesagt.
Genau. Tendenz steigend.
Das stimmt.
Du warst häufiger schon in Großbritannien zum Beispiel.
Ja.
Und hast dort andere Bestatter kennengelernt. Mhm. Was ist dort anders und was würdest du gern übernehmen?
Also diese Möglichkeit, dass ich an solchen Meetings mal teilgenommen habe, wurde mir damals auch durch das andere große Familienunternehmen gegeben, für das ich gearbeitet habe. Und es ist eine fantastische Erfahrung gewesen, andere Bestatter nicht nur aus Großbritannien, sondern aus ganz Europa zu treffen, um diese verschiedenen Trauerkulturen auch kennenzulernen.
Yeah.
Bezogen auf Großbritannien und auch auf Amerika, das ist fast so ein bisschen das gleiche Setting von Bestattern.
Mhm.
Und das versuchen wir, glaube ich, beide gerade so ein bisschen zu etablieren hier im Hamburger Westen und gerade auch in Rissen. Ich möchte wieder, dass der Bestatter Teil der Community ist. Mhm. Ich möchte nicht, dass der Bestatter nur angerufen wird, wenn ein Sterbefall da ist, sondern ich möchte, dass Menschen auch so zu uns reinkommen. Und das schaffen wir langsam. Ja. Menschen kommen zu uns rein und winken und trinken einen Kaffee mit uns. Wir hatten vor ein paar Wochen, hatten wir abends, dass plötzlich 3-4 Personen bei uns drin standen. Und es ging nicht um Bestattung. Wir haben zusammen um 17 Uhr eine Flasche Prosecco aufgemacht und haben eigentlich mehr oder weniger auf das Leben angestoßen. Und
ja.
Es war ein wunderschöner Spätnachmittagabend und ein toller Beginn fürs Wochenende. Genauso sehe ich das, dass wir uns natürlich auch um unsere Community, also auch um Rissen kümmern. Sei es, dass wir gerne was in der Kirchengemeinde mit übernehmen, sei es, dass wir uns um das Beet vor unserer Firma kümmern, was sonst immer scheußlich aussah.
Ja.
Und einfach so ein kleines bisschen nach unseren Möglichkeiten mit einer kleinen Firma und damit mit dem, was wir auch zur Verfügung haben, einzusetzen, so ein bisschen eine Veränderung zu machen und Vorbild zu sein.
Mhm.
Nicht nur für andere Bestatter, sondern insgesamt für Gewerbetreibende.
Ja.
Dass man sich nicht immer nur um sich selber kümmert, sondern das, was man vielleicht hat und wenn es nur sein eigener Einsatz ist, den aber auch mit reinbringt. Und wenn es eine halbe Stunde am Tag ist, ist gar kein Problem.
Ja.
Und solche Sachen gehören dazu. Und da würde ich gerne das uns sehen. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich sehr bewundere bei den Bestattern in Großbritannien und auch in den USA. Die sind kompletter Teil der Community. Da geht es eher darum, lerne deinen Bestatter zu Lebzeiten kennen und nicht erst danach. Mhm. Und das ist ja auch ein Slogan, den wir jetzt, wo wir uns lange überlegt haben, ob wir den mitnehmen, auch in Werbung bei uns mit rein, den wir jetzt gemacht haben und der sehr, sehr positiv ankommt. Hätten wir nicht gedacht. Also wir hatten Anrufe deswegen, genau. Dass es ein guter Spruch ist. Und ich glaube, dann kann man oder darf man immer ein bisschen mehr offen sein und auch mal ehrlich sein. Und genauso wie der Spruch an unserem Fenster sagt, es ist okay, wenn du traurig bist.
Ja.
Das mag für einige provokant sein oder sich provokativ anhören, ist es aber nicht. Sondern wenn man nicht traurig sein darf, was denn dann in einem Sterbefall oder in einem Trauerfall? Wir dürfen auch fröhlich sein, aber das andere halt auch.
Genau.
Und wenn das vielleicht dann der Spruch ist, warum einige Angehörige nicht zu uns kommen, dann soll es so sein, denn dann passen wir nicht zusammen.
Ja.
Und ich finde Passung heutzutage generell sehr, sehr wichtig.
Wichtig, ja.
Und ich glaube, wir sind mit all diesen Dingen auf einem guten Weg, Teil der Gesellschaft zu sein und Teil der Community hier in Rissen zu sein und in Hamburger Elbvororten. Und das finde ich eine wichtige Sache. Da gucke ich mir viel ab bei den Bestattern in England, mit denen ich auch noch sehr viel in Verbindung bin und die auch immer wieder regelmäßig treffe, ob ich da jetzt gerade zu einer Hochzeit war oder ob wir sehr, sehr regelmäßige Zoom-Meetings haben. Es ist immer wieder schön, sich da darüber auszutauschen und zu sehen und zu gucken, wie machen die es, was kann ich davon umsetzen mit unseren Möglichkeiten hier. Und ich glaube, das machen wir sehr gut.
Klasse. Ja. Ja, ich fand's immer toll, weil ich durfte ja bei dem anderen Bestatter immer mitbekommen, wenn du unterwegs warst.
Ja.
Du kamst dann total, also so voll mit neuen Ideen kamst du wieder.
Mhm.
Und auch mit neuen Geschichten. Also es gab so zwei Geschichten, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Okay. Es gab da immer ja auch Vorträge.
Ja.
Beziehungsweise du hast dich unterhalten mit einem anderen Bestatter, nämlich aus Norwegen, ich glaube Spitsbergen.
Ja. Genau.
Und der gesagt hat.
Ich glaube, nicht Spitsbergen, sondern Trondheim bekommt
er,
glaube
ich. Trondheim, aber auf jeden Fall sehr weit im Norden, wo es halt auch sehr lange immer sehr kalt ist.
Ja.
Und wo dann irgendwie ganz klar war, Kühlhäuser, wir brauchen keine Kühlhäuser.
Stimmt. Auf jeden Fall nicht im Winterhalbjahr.
Genau. Und wo dann auch erzählt wurde, naja, wir setzen gerade nicht bei im Winter, weil Erde ist gefroren, da kommen wir gar nicht durch.
Ja.
die andere Geschichte, die mir im Kopf geblieben ist, war ein Vortrag von einem Neurologen, der untersucht hat, wie sich die Information, da ist jemand verstorben, also Trauer, auf das Hirn auswirkt. Und der hat erzählt oder die Erkenntnis oder die wissenschaftliche Erkenntnis gehabt, dass Trauer sich genauso auswirkt wie ein Schlaganfall.
Ja.
Und das war für mich der Keychanger, wie ich mit Angehörigen umgehe. Weil wenn ich mir vorstelle, dass, also wir wissen das ja trotzdem, wir sprechen mit denen und du merkst, ich muss es dreimal wiederholen, weil sie kriegen es gerade gar nicht gefasst.
Ja.
Und man fragt sich so, wir wissen da los. Aber wenn ich diese Hintergrundinformationen habe, dass die es gerade gar nicht aufnehmen können, weil das Hirn einfach gerade mal zugemacht
komplett
hat.
Komplett blockiert.
Wenn ich mir das immer wieder vor Augen hole, was diese Angehörigen gerade durchmachen, dann kann ich ja ganz anders in diese Situation gehen.
Ja.
Und das war für mich wirklich so ein Game Changer für mich. Also wo ich gemerkt habe, okay.
Nicht nur für dich. Also es ist, ich glaube, das ist, auch wenn wir tagtäglich damit zu tun haben und auch lange Zeit schon damit zu tun haben in unserem Leben, irgendwann, natürlich ist man empathisch und natürlich hat man sehr viel Nachsicht und all solche Dinge. Aber wenn man das dann nochmal richtig auf diese Weise erklärt bekommt auch und das nochmal so hört, und das war, glaube ich, für alle Anwesenden, die damals bei diesem Vortrag dabei waren, war es wirklich, so wie du gerade gesagt hast, nochmal so ein, ach, stimmt, das ist so ein nochmal richtig krasses Aha-Erlebnis.
Genau.
Und das, was wir ja schon seit Ewigkeiten machen und sagen, auch den Angehörigen, nehmt euch einen Block und einen Zettel mit ans Bett. Gerade abends, wenn man einschläft, gerade morgens, wenn man aufwacht, wenn das Gehirn noch relativ ruhig ist oder gerade zur Ruhe kommt, lässt es plötzlich Gedanken zu, an die man tagsüber nicht gedacht hat. Und dabei poppen dann Fragen auf, die vielleicht ganz wichtig sind für die Trauerfeier, für die Bestattung, für irgendwas, was noch gemacht werden soll, aber der Bestatter weiß noch nichts davon und solche Dinge. Und das ist schon wichtig, auch und ich finde das, was du gerade gesagt hast mit dem Schlaganfall, ist tatsächlich auch eine Sache, wenn man sieht, wie Angehörige sich manchmal bewegen. Es ist manchmal schwer, den einen Fuß vor den anderen dann noch zu setzen, wenn man tief in Trauer ist. Und einige Sachen muss man dann erst wieder lernen. Man muss auch wieder lernen, vielleicht für sich selber wieder zu kochen. Man muss wieder lernen, rauszugehen und Sonne zu bekommen, Luft zu bekommen.
Ja.
Man muss lernen, wieder das Telefon zu nehmen, um jemanden anzurufen und nicht darauf warten, dass man angerufen wird.
Ja.
Und all solche Dinge. Und das fand ich damals sehr beeindruckend, diesen Vergleich, wie das Gehirn darauf reagiert und dass man halt diese Untersuchung gemacht hat. Und wir haben Fotos davon gesehen, wie ein Gehirn bei einem Trauernden aussieht, bei einem Schlaganfallpatienten aussieht. Und es sind tatsächlich fast die gleichen Gehirnstränge betroffen. Und das war wirklich nochmal so ein tolles Erlebnis. Danke, dass du das hervorgebracht hast. Daran habe ich lange nicht mehr gedacht. Sehr schön, danke. Sondern jetzt arbeiten wir wir unterhalten uns jetzt schon wieder eine lange Zeit über Tod, über Trauer, übers Leben, all diese Dinge. Wir hatten vorhin gesagt, dass wir auch menschlich sind.
Ja.
Zum Glück.
Puhu.
Also wir sind Menschen. Was machst du zum Ausgleich deines Büroalltages, deines Umganges mit Tod und Trauer, deines Umganges mit mir und Paul? Was ist dein Ausgleich?
Ich gehe nach Hause und schrei. Nein. Nein. Das ist wirklich von Jahreszeiten abhängig, verständlicherweise, weil Dinge, die ich im Sommer mache, kann ich schlecht im Winter machen. Zum Beispiel, ich habe in diesem Jahr, dazu muss man sagen, ich wohne nicht in Rissen, ich komme ursprünglich aus Ottensen, Othmarschen, die Ecke, da bin ich aufgewachsen, habe dann lange Zeit in Ottensen gelebt und bin vor 2-3 Jahren nach Sülldorf gezogen.
Ja.
Und in Sülldorf gibt es einen Bauern, der vermietet seinen Acker.
Klasse.
Und das war im Sommer mein Ausgleich. Also da muss man einmal in der Woche hin. Ich habe es mit einer Freundin gemacht. Das war halt dann noch der Bonus, dass man das zu zweit gemacht hat. Und muss hacken. Und der Bauer ist so klasse, dass er vorab schon gesät hat. Also da ist Salat auf dem Feld und Kartoffeln sind auf dem, also alles, was man sich vorstellt. Kartoffeln, Mais, Möhren. Rote Beete, also wirklich so das volle Programm hat man.
Vieles davon weiß ich, weil du netterweise immer Kostproben mitgebracht hast. Vielen Dank.
Gerne. Man hat also einen Meter mal 23 Meter, die man beackern darf im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist wirklich ein toller Ausgleich und hat den Vorteil, dass man sieht, wie es wächst und herangedeiht. Und man ist dann so, auch wenn wir zu zweit waren, zwischen einer Stunde und zwei Stunden auf dem Acker.
Ja.
Und beschäftigt sich mit dieser Erde, mit diesem Stückchen Erde, was einem anvertraut ist. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen, weil die Erntezeit ist vorbei, der Acker ist geschlossen. Es ist, ja. Jetzt momentan in dieser dunklen Jahreszeit fange ich gerne an zu puzzeln.
Okay.
Also ich vertiefe mich dann und puzzle. Und so ist es zum Beispiel, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren auch entstanden. Ich habe gepuzzelt und dachte, ich brauche irgendwas nebenbei. Fernsehen geht ja nicht, weil da muss man ja gucken.
Ja.
Und dann habe ich Podcast angemacht und bin dann an einem Podcast hängen geblieben und die habe ich durchgebinged. Also okay. Einmal so durchgehört. Während ja. ich gepuzzelt habe, habe ich mir angemacht und eine Folge nach der anderen gehört.
So wie das wahrscheinlich alle mit unseren Podcast-Folgen machen.
Hoffe ich. So bin ich zum Podcast gekommen. Mhm. Und das ist für mich auch immer noch so, dass wenn ich die Titelmusik höre, dann geht bei mir das Herz auf.
Ja.
Weil es für mich mein Heimatpodcast ist. Genau. Und wenn man dann die Schleife fährt, kurz um das abzuschließen, als wir letzten Dezember klar war, okay, wir kommen irgendwie zusammen. Da hatte ich nochmal die Chance, nach Schweden hochzufahren und ja. ich wusste, okay, wir werden zusammen arbeiten. Ich werde fürs Marketing mehr oder minder zuständig sein. Da schwirrte mir schon im Kopf die Idee eines Podcasts rum. Aber ich hatte die Idee.
Hattest du mich nicht sogar aus dem Zug angerufen?
Ich glaube sogar aus Stockholm hatte ich dich
oder
angerufen.
Oder irgendwo hattest du mich angerufen.
Genau, ich war in Schweden, in Stockholm. Wenn man so alleine im Zimmer ist, dann hat man halt, oder beim Essen sitzt, wirre Ideen. Unter anderem war der Podcast die Idee. Und da kam mir die Idee, wie man das Ganze aufziehen kann. Nämlich, dass man mit Menschen spricht, die über den Tod direkt oder indirekt zu tun haben.
Ja.
Weil wir müssen ja nicht reden, wie eine Bestattung abgeht. Das kriegt jeder früher oder später mit. Weil jeder hat irgendwie schon mal.
Oder hatte es sogar schon mal. Oder.
Genau. Mich interessieren wirklich die Geschichten dahinter. Und deshalb, so ist der Podcast hier entstanden. Das war so eine Eingebung in Stockholm.
Zum Glück.
In Stockholm,
ja.
Genau. Also im Winter bin ich gerne beim Puzzeln, höre Podcasts. Das mache ich jetzt aber auch schon nebenbei, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit komme oder wenn ich mit der Bahn zur Arbeit komme oder zu Fuß, wie auch immer. Ich habe eine Theatergruppe, die existiert aktuell seit über 25 Jahren. Die ich mit einem Freund zusammen leite. Das ist ein Ausgleich, weil ich komme ursprünglich aus dem Theaterbereich.
Natürlich.
Natürlich. Ich habe eine Schauspiel-Musical-Ausbildung hinter mir. Damals legendär an der
Alle,
Stage School.
Alle, die nicht Sonja kennen, so doll wie ich sie kenne, dieses natürlich bedeutet einfach so, es ist wieder eine Sache, die Sonja natürlich schon gemacht hat und schon macht. Und es ist selbstverständlich, dass sie aus diesem Bereich kommt, wie aus allen anderen Bereichen.
Ja. Dazu muss man wissen, ich stehe auf der Bühne, seitdem ich 5 bin.
Ja.
Und es war mein Plan, mal Schauspieler zu werden. Der ist nicht ganz aufgegangen, offensichtlich, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen.
Ja.
Ich finde den Beruf nach wie vor toll und es ist spannend, aber man muss ab einem bestimmten Punkt sagen, okay, ich habe es bis hierhin nicht geschafft, dauerhaft und häufig auf der Bühne zu stehen und somit mein Geld zu verdienen. Und dann kam halt ein anderer Job um die Ecke und dann habe ich gesagt, okay, dann ich bin jetzt Anfang 30, bis jetzt hat hier kein Durchbruch stattgefunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Durchbruch kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Ich schlage mal eine andere Richtung ein. Was habe ich denn gemacht?
Klasse.
Genau, und Schauspiel ist für mich nach wie vor ein toller Ausgleich.
Ein schöner Ausgleich, bestimmt.
Es ist
weil
super.
Man sich ja auf was komplett anderes konzentriert.
Genau, also ja. Es ist nach wie vor spannend, in andere ja. Rollen zu schlüpfen.
Ja.
Es wird anstrengender mit dem Alter, den Text zu behalten.
Ja.
Aber es macht nach wie vor Spaß.
Schön.
Und das ist halt auch so mein Freundeskreis, die Theatergruppe.
Das haben wir eben ganz, ganz langsam und vorsichtig schon mal erzählt, wie unser Podcast zustande gekommen ist. Und dass diese Idee von, ich nenne es einfach mal so einer kleinen Spinnerei von uns, zu dem geworden ist, was es jetzt plötzlich ist. Dass wir tatsächlich jeden Monat eine neue Folge rausbringen und dass wir plötzlich Menschen erreichen, wo wir nie dachten, dass wir sie erreichen. Was nicht heißt, dass eine Folge besser ist als die andere, sondern es ist eine genauso interessant wie die andere und es sind tolle Menschen dabei, tolle Folgen bis jetzt dabei und die nächsten Folgen, die sogar schon für Januar und Februar abgedreht sind, werden auch wieder fantastische Menschen vorstellen. Was ist dein persönlicher Wunsch, wo dieser Podcast noch hingeht? Oder gibt es eine bestimmte Person, die wir auf jeden Fall noch interviewen wollen?
Also mein Wunsch ist, dass dieser Podcast noch ein bisschen mehr an Reichweite bekommt, weil ich glaube, er gibt Einblicke, die man so sonst weniger hat. Mhm. Unterschiedliche Einblicke. Also bis jetzt hatten wir Klaus als Pastor, wir hatten Maike als Trauerrednerin, wir hatten Wolfgang, fantastisch, der einfach Death-Metal-Musik macht.
Ja.
Wir hatten jetzt vor kurzem Dennis, der Verstorbene überführt.
Überführt und das schon so. In sehr jungen, sehr, sehr viel in seinem Leben präsent ist, der Tod, ja.
Ja, genau. Dann durfte ich in Berlin sein und habe Claudia getroffen, die eine Ausstellung über den Tod gemacht hat. Fantastische Idee.
Ich finde es so wahnsinnig, um da einmal ganz kurz einzuspringen, ich finde es so wahnsinnig, diesen Titel, den wir uns am Anfang ja überlegt haben, dass wir Menschen treffen wollen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben, hatte ich immer persönlich die Angst dabei, oh Mann, nach 12 Leuten, wen finden wir da noch?
Ja.
Und es gibt so viele.
Es gibt so viele.
Es gibt so unendlich viele und wir sind gerade am Anfang. Aber es ist verrückt, wie viele Menschen damit doch in ihrem Leben zu tun haben. Und sei es nur aus beruflichen Dingen oder auch aus privaten Dingen, die sie neben ihrem Hauptberuf machen. Es ist schon Wahnsinn, wen wir da alles finden und wen wir auch dazu bringen, mit uns zu sprechen. Also es gibt ja tolle Folgen.
Genau. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch nicht alle aufgezählt, aber mein bis jetzt, und das waren alles Highlights, aber für mich persönlich, weil ich die Band halt so fantastisch finde, durfte ich ja mit Thomas von Schandmaul sprechen. Das war für mich ein absolutes Highlight. Mhm. Also ich finde, jedes Gespräch war bis jetzt klasse und fantastisch, aber das war nochmal anders, weil das war, also Schandmaul hat halt das Lied geschrieben, Euch zum Geleit zum einen, und er hat gerade selber eine Krebserkrankung durch. Ja. Und da mit jemandem so intensiv drüber zu sprechen, Hammer.
Ja. Ja, war auch eine sehr, sehr gute Podcast-Folge, obwohl ich, wie gesagt, die anderen auch damit nicht schmälern möchte. Ich
erinnere mich
an, was du vorhin erwähnt hast, an die Folge mit Wolfgang, die Folge mit Christoph, dem Organisten.
Georg hatten wir dann noch.
Ja, also wirklich alle Folgen, und das meine ich dabei, jeder Mensch, der etwas damit zu tun hat und etwas darüber erzählen möchte und kann, ist wirklich interessant zuzuhören. Und ich finde, es sind andere Gespräche, als die man sonst hört oder mitbekommt.
Ja.
Und das macht diesen Podcast vielleicht auch aus.
Ja.
Ich bin gespannt, wen ich nächstes Jahr interview. Ich habe ja noch nicht so viele Interviews gemacht.
Nicht zu sagen, gar keins.
Aber genau, dort, das ist mein erstes. aber es ist schon auch eine spannende, aufregende, tolle Sache. Und ich finde, du machst das großartig und bist genau die Richtige dafür. Auch aufgrund deiner Ausbildung, was mit Stimme und Schauspiel und also was zu tun hat, wie man Fragen stellt und wie man auch das Ganze gut betont. Also vielen Dank an dich noch einmal
für diesen tollen
Podcast.
Ja. Danke dir, dass ich das machen darf, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ich mal eben einen Tag komplett ausfalle, weil ich in der Weltgeschichte unterwegs bin.
Du fällst ja nicht aus, du machst ja etwas für uns.
Ja, aber ich bin trotzdem nicht vor Ort und das heißt, an dem Tag bist du dann halt alleine und musst alles alleine wuppen. Und wir wissen, manchmal ist das eine ganze Menge, was da so reinkommt.
Aber es bringt Spaß und hat seinen Sinn und Ziel.
Ja, auf jeden Fall.
Sonja blättert gerade um für noch eine Frage.
Ich glaube, du hast es schon beantwortet, aber was ist dein Traum oder dein Wunsch für die Zukunft?
Ich denke mal, mit deiner Frage spielst du auf die Firma an?
Ja.
Okay, eigentlich ist es miteinander verbunden, aber manchmal trennt man das ja auch, das Berufliche von dem Privaten und all das. Und ich habe das, glaube ich, früher natürlich so getrennt. Einmal ins Berufliche, wo ist mein Wunsch und wo ist es im Privaten. Das ist unweigerlich, glaube ich, wenn man selbstständig ist. Und ich bin ja nun erst seit 3 Jahren und damit ist man noch sehr, sehr neu in der Gründungsphase. Und 3 Jahre sind gar nichts als Selbstständiger. Und ich lerne noch jeden Tag dazu. Ich glaube, ich hoffe, dass irgendwann diese Unruhe so ein kleines bisschen weggeht. Als Neuselbstständiger hat man immer noch so ein kleines bisschen Angst, dass irgendwas Unvorhersehbares passiert. Aber auch da hatte ich tolle Hilfe und lerne jeden Tag dazu. Alles das, was passiert, passiert halt. Man muss halt damit umgehen können und man muss es in die richtigen Bahnen lenken. Was ich mir wünsche, ist noch ein kleines bisschen zu wachsen als Firma. mal gucken, wohin. Ich weiß gar nicht, wohin und wie. Ich weiß aber, dass ich nicht unendlich groß werden möchte. Mhm. Ich möchte auf einer stabilen Basis stehen. Und ich möchte wirklich Mitglied dieser Community werden. Das, was ich vorhin so ein bisschen erklärt habe, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich möchte aber auch Zeit haben. Denn das ist eine Sache, die ich wirklich festgestellt habe, wenn man mit Angehörigen spricht, und das seit langer, langer Zeit, gibt es ganz oft immer noch, oder das, was man ganz oft hört in unserem Beruf, ich hätte so gerne noch mehr Zeit gehabt mit ihm, mit ihr, mit was auch immer. Ich hätte gerne das und das noch gesagt, ich hätte gerne das und das noch erlebt. Und das möchte ich später, wenn es geht, nicht so viel sagen. Ich hatte das große Glück, dass ich schon viel von der Welt gesehen habe. Mhm. Ich durfte viel reisen, damit ist es jetzt so ein kleines bisschen wieder zurückgegangen, dadurch, dass Paul ja auch da ist. Und ich nicht der Freund davon bin, Hunde ganz wegzugeben, nur weil man reist. Natürlich macht man auch mal einen Urlaub und dann geht auch Paul bestimmt eine Woche zu meiner Familie. Aber ich werde jetzt nicht mehr für 3-4 Wochen im Moment wegfliegen. Ja. Da würde ich ihn auch selber zu sehr vermissen. Aber so Zeit für sich wieder zu haben und tatsächlich glücklich sein, gehört immer dazu. Und Glück findet man, glaube ich, nicht so einfach auf der Straße, sondern man muss ein bisschen was tun für sein Glück. Und das, ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg hin. Mhm. Ich bin sehr, sehr glücklich, selbstständig zu sein. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du in der Firma bist. Ich bin glücklich, dass Paul da ist. Ich bin glücklich über meinen fantastischen Familienverbund. Ich bin sehr, sehr glücklich über meinen großen Freundeskreis. Und ich bin sehr glücklich, wie viele Menschen tatsächlich hinter einem stehen, wenn es drauf ankommt. Mhm. Das ist eine tolle, super Erfahrung. Ja, und ich glaube, das möchte ich weiterführen. Also wenn auf deine Frage, wo möchte ich hin? Ich glaube, ich möchte im Moment, dass es so bleibt, obwohl Stillstand ja auch nicht gut ist, das weiß ich. Aber ich bin im Moment glücklich. Sowohl mit der Auslastung beruflich, sowohl mit meinem privaten Umfeld. Das ist alles toll. Und von daher, ja, es kann so weitergehen. Und für seine Gesundheit und für sein Glück und für alles andere, was damit zu tun hat, ist man selbst verantwortlich und dahin sollte man immerhin weiterarbeiten. Und das versuche ich.
Ja. Das ist gut.
Ja. Ich hoffe. Frohe Weihnachten.
Genau, frohe Weihnachten. Lasst euch beschenken.
Ja.
Oder beschenkt euch selbst.
Ja. Sonja.
Hier.
Ich glaube, wir sind am Ende eines Jahres. 2024 ist fast vorbei. Ein Wahnsinnsjahr.
Ja.
Viel zu schnell vergangen, viel zu viel passiert.
Ja.
Sowohl beruflich bei uns beiden, als auch mit der Firma, als auch privat, sowohl sehr positive als auch sehr negative Sachen passiert. Ich glaube, wenn wir was sagen können, du warst immer da. du hast morgens das Licht in der Firma angemacht, auch an den Tagen in diesem Jahr, wo es mir nicht so gut ging.
Ja.
Diese Tage sind vorbei, sondern es geht mir ja wieder gut. Zum Glück.
Dafür bin ich dankbar.
Ja, und ich bin dankbar, dass du da warst. Das wollte ich damit nochmal ausdrücken. Aber wie schnell ist dieses Jahr vorbeigegangen?
Viel zu schnell.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist über 50. Ich durfte dieses Jahr 50 werden. Und man hat früher immer so gedacht, wenn die Eltern sagen oder die Großeltern sagen, die Zeit vergeht so schnell. Mhm. Ist es mir dieses Jahr extremst aufgefallen, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja.
Von daher möchte ich tatsächlich unseren Zuhörern und allen auch sagen, nutzt eure Zeit. Die Zeit ist endlich. Und es gibt viele, viele tolle Sachen da draußen zu machen, sowohl beruflich als auch privat, als auch zu sehen, als auch zu erkunden. Aber seid Teil eines Ganzen und macht auch Dinge und sitzt nicht nur zu Hause vor dem Computer, vor dem iPad, vor dem Fernseher, sondern geht raus und habt Spaß im Leben.
Ja.
Ich glaube, so würde ich das bezeichnen, was wir beide im Moment machen. Und ich glaube, wir sehen beide unseren Job im Moment nicht so sehr als Arbeit. Natürlich wollen wir damit Geld verdienen und natürlich wollen wir auch davon leben können. Und natürlich müssen wir dafür auch einige Stunden arbeiten. Aber ich glaube, wir haben beide einen sehr, sehr guten Work-Life-Balance gefunden für uns und die Firma und für alles, was damit zu tun hat.
Ja, und wir haben ja, wenn das, was wir vorhaben, worüber wir noch nicht sprechen können, wenn das wirklich alles klappt, dann wird 25 ein tolles Jahr.
Ja, ich glaube, 25 wird ein sehr gutes Jahr für die Firma. Ich glaube, wir haben tolle Ideen und das ist das, was ich sagte. Es ist kein Stillstand, sondern es sind neue Ideen. Wir erfinden die Bestattung auch nicht neu, sondern wir verknüpfen Dinge, so wie du es schön gesagt hast, ja. An die vielleicht noch nicht so gedacht wurde, wie man unser Berufszweig mit anderen Feldern verknüpfen kann. Ja. Und das in einer positiven Sache für Angehörige, für uns als für unseren Berufsstand eigentlich.
Ja.
Und ich hoffe, es gibt dann auch viele Nachahmer, wie es das ja jetzt auch schon gibt mit Podcasts und überhaupt, dass Menschen anfangen, darüber zu reden und Dinge auch kundtun und dass nicht mehr so alles verschwiegen ist. Das ist etwas Schönes.
Genau. Ich glaube auch, das wird kommen, weil es fängt ja auch eine neue Generation an, an Bestattern. Und es gibt ja durchaus auch Bestatter, wo die jungen Wilden schon am Werkel sind.
Und tolle Bestatter dabei.
Und tolle Bestatter dabei, die halt auch viel über TikTok oder Instagram machen.
Ja.
Ja, finde ich dafür. Ich finde, wir müssen dieses vermeintliche Tabuthema Tod aufbrechen.
Ja, ich glaube, es ist gar nicht mehr so tabu, tatsächlich. Also ich immer noch ein kleines bisschen vielleicht, aber nicht mehr so viel, wie es immer so kundgetan wird in den Medien, dieses Tabuthema der Tod. Mhm. So doll ist es nicht mehr.
Aber es gibt Leute, die es immer noch gerne nicht ansprechen.
Ist richtig, aber das ist dann, darf man sagen, deren Problem? Darf man vielleicht nicht, aber es ist so, dann muss man halt weghören oder dann sollte man nicht drüber reden, wenn das wirklich einem so wichtig ist. Aber ich glaube, jeder Mensch weiß, dass das Sterben mit der Geburt beginnt.
Ja.
Und zum Glück, haben wir vorhin schon mal gesagt, wissen wir nicht, wann dieser Tag ist, dass wir gehen. Aber es ist uns allen klar, dass wir mal Menschen verlieren werden und selber auch endlich sind.
Ja, nee, ich nicht.
Genau. Paul auch nicht. Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die einfach da ist und jeder weiß es auch. Egal, ob man drüber reden möchte oder, ich formuliere es mal anders, ob einige besser darüber reden können als andere.
Ja.
So rum. Und ich glaube, das ist dann auch einfach nur eine Konditionierung, ob man dazu auch erzogen wurde, über bestimmte Themen zu reden oder nicht und auch bestimmte Dinge begreifen kann, um darüber zu diskutieren oder zu reden oder andere Ansatzweise dafür finden. Ja.
Oder wie ein weiterer Slogan von uns ist, neben Lernen Sie Ihren Bestatter zu Lebzeiten kennen, über den Tod sprechen hat noch niemanden umgebracht.
Sehe ich genauso. Finde ich auch, wäre ein guter Podcast für uns. ein guter Spruch für unseren Podcast, aber ja.
Ja.
So, liebe Sonja.
Ja.
Ich glaube,
wir haben's.
Das ist unsere Weihnachtsfolge 2024.
Genau, es ist ein bisschen länger geworden als üblich.
Aber das macht nichts, der Glühwein war gut dabei. Aber ich lege jetzt gleich nochmal ein bisschen Holz auf.
Ja, weil sonst sind wir ja immer so eher um eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Jetzt sind wir deutlich drüber. Ich hoffe, liebe Zuhörerin, ihr habt mal einen kleinen Einblick in unser Leben, in unser Seelenleben und in unserem Dasein bekommen. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an. Wir stehen zur Verfügung. Ich möchte mich bei dir für dieses tolle Gespräch bedanken.
Danke dir, liebe Sonja.
Gerne. Und liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Sonja und
Michael. Und frohe Weihnachten.
Und frohe Weihnachten. Bist du aufgeregt?
Ja. Sehr.
Okay.
Du hast ja auch viel mehr Erfahrung als ich.
Ja, das ist sozusagen.
Wir sollten das genauso senden.
Meine neunte Folge. Ich bin ja alter Hase hier.
Ja.